grüße euch alle zu diesem Pfingstsonntag. Und eigentlich sollte ja unser Pastor heute hier stehen. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir gerade mal für ihn beten. Weil wir werden den Dienst irgendwie ausfüllen, den Predigtdienst, aber er fehlt uns doch. Lasst uns für ihn beten. Vater im Himmel, danke, dass du mit Markus bist. Du weißt, was er braucht. Du wirst ihm das geben, was er braucht, nach deinem Plan. Sei du jetzt mit ihm, sei ihm nahe. Lass ihn wissen, dass wir seiner gedenken. Und richte du ihn wieder auf, dass er wieder unter uns sein kann und dienen kann. Amen. Am 2. Juni stand mal im Kalender Christi Himmelfahrt. In den Medien wurde aber vorwiegend vom Vatertag berichtet. Da war auch die Nachricht dabei, dass an einem Bahnsteig in Hamburg ein 43-jähriger Mann zu Tode geprügelt wurde, an diesem Vatertag. Und der Grund war ein Streit um den schönsten Bollerwagen zweier Herrentourgruppen. Vatertag zur Gleichstellung mit dem Tag der Mütter, dem Muttertag. Es gibt ja auch in Regierungen Gleichstellungsbeauftragte, die haben dann wohl sowas sich ausgedacht. Für heute steht nun im Kalender Pfingstsonntag und dazu noch der Pfingstmontag. Man verschickt Grußkarten. Frohe Pfingsten und ein paar erholsame Feiertage. Und wenn man dann mal googelt, wie das so schön heißt, und da sieht, was für Kartenmotive es alles gibt, da kann man nur einem grausam werden. Was für Motive es für diesen Pfingstsonntag und für Pfingsten gibt. Und dann gibt es noch dieses dort. Frohe Pfingsten wünschen euch Nordsternchen, Blumi und die beiden Fellbutzen Bella und Mucki. Sommer liegt nun in der Luft, man freut sich an dem Blumenduft und wünscht zum Pfingstfeste alles Liebe und nur das Beste. Die Welt, in der wir leben. Wie sollen die Menschen es anders wissen, wenn es ihnen nicht mehr gesagt wird, worum es eigentlich geht? Warum sollten Sie sich für die sogenannten kirchlichen Feiertage interessieren? Das ist doch wohl nur etwas für ein paar unverbesserliche Fromme. Hauptsache, es bleibt bei den zusätzlichen freien Tagen und man kann was unternehmen in der Welt, in der wir leben. Pfingsten. Welche Bedeutung hat es aber für uns, die wir heute hier versammelt sind? Pfingsten. Ich möchte dieser Frage heute einmal in vier Gedanken etwas näher nachgehen. Der erste Gedanke, der Hintergrund von Pfingsten. Der zweite Gedanke, was hat das mit mir persönlich zu tun? Der dritte Gedanke, woran erkenne ich den Geist Gottes? Und letztens, was sagt der Geist der Gemeinde oder den Gemeinden? Nun zum ersten Gedanken, der Hintergrund von Pfingsten. An einem bestimmten Tag im Jahr wurde in Israel das Passachfest gefeiert. In diesem Jahr war das vom 19. bis 26. April. Der große Gedenktag oder die große Gedenkwoche an den Auszug des Volkes aus Ägypten. Passa oder Passachs bedeutet vorüberschreiten. Ich habe das nachgelesen, habe das ja nicht selber studiert. Vorüberschreiten. Sie dachten an das Vorüberschreiten des Würgeengels dort in Ägypten. Und das war diese Gedenkwoche. Dieses Fest wollte Jesus mit seinen Jüngern noch einmal gemeinsam begehen, weil er wusste ja, was auf ihn zukommt. Der Abend war besonders auch ausgefüllt mit dem, was Jesus seinen Jüngern noch alles mit auf den Weg geben wollte. Den kannten sie ja noch nicht. Sie wussten ja nicht, was vor ihnen liegt. Und Jesus hat ihnen sehr viel dazu zu sagen gehabt. Das ist alles niedergeschrieben von Johannes in seinem Evangelium in den Kapiteln 13 bis 17. Nachzulesen, was Jesus den Jüngern alles mitgegeben hat. Als Grundlage für diese Predigt lese ich daraus zunächst einmal zwei bedeutende Verse. Und ich lese die Bibelstellen, die ich anführe hier aus der Elberfelder Bibel. Jesus sagt zu den Jüngern damals: Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ab Kapitel 18 wird dann von dem berichtet, was danach geschah. Die Gefangennahme, die Verurteilung, die Kreuzigung, Auferstehung und die ganze Zeit bis zur Himmelfahrt. 7 Wochen nach dem Passahfest wurde dann in Israel das Fest Shavuot gefeiert. Auf Griechisch heißt das Pentakoste, das heißt 50. 50 Tage nach dem Passahfest wurde dieses Fest gefeiert. Es war das Fest des Gedenkens an die Offenbarung der Tora an das Volk Israel und wurde zugleich auch als Erntedankfest gefeiert. Das lag dort wegen ein bisschen früher als bei uns, man erntete dort wohl früher. Nun, der biblische Bericht von diesem Shavuot, dem jüdischen Pfingstfest, den wir ja eigentlich alle kennen. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was da geschah. Was das für ein Staunen war, was das für ein Durcheinander auch war in der Volksmenge. Da waren ja die verschiedensten Regionen des Römischen Reiches vertreten. Judengenossen oder Proselyten, wie man die nennt, aus allen Landesteilen des Römischen Reiches waren dort Menschen zusammengekommen. Und die erlebten nun das dort. Manche sagten dann, diese Männer sind ja schon betrunken. Andere meinen, das kann wohl nicht sein, es ist noch viel zu früh, um betrunken zu sein. Was soll das alles werden, war die große Frage. Und es würde uns heute auch so gehen, wenn wir das erleben würden. Und dann geschieht's, etwas Gewaltiges. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Juda und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. So begann diese gewaltige Pfingstpredigt des Apostel Petrus an die versammelte Menschenmenge, speziell aber an die Juden. Vom Alten Testament her belegt er ihnen, dass Gott diesen Jesus, den sie gekreuzigt hatten, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ist einmal interessant, diese Predigt zu lesen. Und diese Predigt, diese gewaltige Predigt, hat eine große Wirkung. Als sie diese Predigt hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viel der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasset euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das feiern wir heute. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, die nun schon fast 2000 Jahre besteht, und selbst die Pforten der Hölle konnten sie nicht überwinden und werden sie nicht überwinden. Diesen Geburtstag, eigentlich der wichtigste Tag der Gemeinde Jesu, den feiern wir mit dem Pfingstfest. Geburtstag der Gemeinde Jesu an diesem ersten Pfingsten. Etwas Gewaltiges, was dort geschah. Es ist mir nicht die Sache einzugehen auf das, was man alles da nun herauslesen oder herausfinden kann, wie der Geist Gottes da kam und wie der heute zu kommen hätte. Darum geht mir es nicht. Es geht mir um etwas anderes. Was hat das nun mit mir persönlich zu tun, was dort geschehen ist? In Matthäus 3, Vers 11 sagt Johannes der Täufer: Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. In dem Lied vorhin haben wir davon gesungen. Der ist mit Geist und mit Feuer getauft. In Apostelgeschichte 1, Vers 5 sagt Jesus, Johannes tauft mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Hier gibt es also einen Unterschied. Wassertaufe des Johannes, Geistestaufe Jesu. Johannes tauft mit Wasser zur Buße, zur Bekehrung vom alten Wesen. Er hat in seinen Predigten nichts über das ewige Leben gesagt. Er sprach immer nur von dem nahen Himmelreich. Und damit sprach er von Jesus, der allein das ewige Leben geben kann. Er rief zur Umkehr und taufte mit Wasser. Umkehr, Bekehrung alleine ist also noch nicht ausreichend für die Ewigkeit. Ich weiß, man spricht heute nicht mehr viel von Bekehrung und Wiedergeburt. Das sind so Worte, die irgendwie einem so alt vorkommen. Es gibt dann eine Reihe von Menschen, die haben zwar eine Umkehr vollzogen, sind aber noch nicht zur Gewissheit der Gotteskindschaft gekommen. Nur bei einer echten, aus tiefstem Herzen kommenden Bekehrung geschieht auch das, dass der Heilige Geist in ein Leben kommt, was dann die von Jesus verheißene Taufe mit dem Heiligen Geist ist. Der Apostel Paulus schreibt sehr viel in seinen Briefen von dem Heiligen Geist, wie das ist und was er tut. Dieser Mensch ist dann wirklich wiedergeboren, ein Kind Gottes, hinzugetan zur Gemeinde Jesu. Und wer so hinzugetan wurde, nimmt auch teil an der örtlichen Darstellung dieser Gemeinde Jesu, hier zum Beispiel in der FEG Kandern. Aus Wasser und Geist geboren sein. Es gibt auch Ausleger, die sagen, dass so aus Wasser geboren, das ist der menschliche Körper, aus Geist geboren, das ist das ewige Leben. Kann man nachvollziehen. Aus Wasser geboren ist das Fleisch, ist fleischlich, aus Geist geboren ist geistlich. Und jeder, der den Geist Gottes bekommen hat, der weiß, dass diese beiden Naturen in ihm drin sind. Er weiß das, er spürt das, dass diese beiden Naturen da sind. Und die stehen oft im Kampf miteinander. Wer gewinnt, hat einer zwei Hunde gehabt, einen schwarzen und einen weißen. Welcher Hund war der am besten, der wurde am größten, am fettesten? Den er am meisten gefüttert hat. So ist es auch mit diesen beiden Naturen in uns. Mal füttern wir den einen und mal den anderen. Aber nur einer kann Gewinner sein. Nur einer wird Gewinner sein. Was hat das mit mir persönlich zu tun, haben wir gefragt. Du musst aus Wasser und Geist geboren sein, sagt Jesus zu dem Nikodemus. Da muss etwas mehr geschehen. Du musst wiedergeboren werden. Sonst kommst du nicht in den Himmel. Sonst ist da nichts mit Ewigkeit. Nichts. Und wer wiedergeboren ist, der weiß das auch. Natürlich würde ich jetzt gerne fragen, wer weiß das? Ich tue das nicht. Wer wiedergeboren ist, weiß das. Der hat's im Herzen. Das hat's mit mir persönlich zu tun. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich ein Gotteskind bin. Oh, sei mal nicht so überheblich. Es gibt auch Tiefen im Leben. Ja, die gibt es. Das stimmt. Aber auch in den Tiefen wird der Geist Gottes mir sagen, du bist mein Kind und ich hol dich da raus. Wer hat's erlebt? Manche von uns, bin ich überzeugt. Ich auch. Das hat's mit mir persönlich zu tun. Aus Geist, aus Wasser und Geist geboren. Neu geboren, wiedergeboren. Zum dritten Gedanken, woran erkenne ich den Geist Gottes? Bei seiner Himmelfahrt verspricht Jesus den Jüngern, dass sie Kraft empfangen werden, wenn der Heilige Geist über sie kommt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Betrachten wir einmal den Wind, den Jesus im Gespräch mit dem Nikodemus, mit dem Heiligen Geist vergleicht. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Den Wind können wir nicht sehen und stellen doch fest, dass er da ist. Die Blätter am Baum, das zerzauste Haar, alles Zeichen dafür, dass es Wind gibt. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Die Kraft des Geistes haben wir empfangen in der Wiedergeburt. Was der Geist Gottes dann aus uns macht, ist die Bestätigung seines Daseins in uns, seines Wohnen in uns. Das erste Zeichen, was Jesus den Jüngern sagt, ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das allererste Zeichen des innewohnenden Geistes. Wir werden seine Zeugen sein. Hier steht auch nicht, ihr könnt euch mal Mühe geben, meine Zeugen zu sein. Oder ihr könnt mal ein Seminar besuchen, wie man Zeugnis gibt. Das steht hier nicht. Hier steht, ihr werdet Kraft empfangen, Heiligen Geist empfangen und werdet meine Zeugen sein. Mit der Wiedergeburt bin ich ein Zeuge Jesu. Oh, bin ich denn da überhaupt schon fähig dazu? Da ist ja noch so viel in meinem Leben. Wie kann ich? Mit der Wiedergeburt sind wir Zeugen Jesu. Wie geschieht's? Manch einer fängt an, davon zu reden. Manch einer kann es nur in seinem Leben zeigen, da hat sich was verändert. Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam mit 28, da sagten die Leute, der Hahn ist verrückt geworden. Ja, habe ich gesagt, das bin ich auch. Verrückt geworden von dem einen in den anderen Zustand. Wiedergeboren, verrückt geworden. Die Menschen müssen merken, dass wir verrückt geworden sind. Im richtigen Sinne. Ihr werdet meine Zeugen sein, als erstes Zeichen des Heiligen Geistes. Und es ist nicht immer nur das gemeint. Das Leben, was dahinter steht, ist vielleicht sogar noch wichtiger. Woran erkenne ich den Heiligen Geist? Ich bin Zeuge von Jesus Christus als dem Sohn Gottes. Wer nicht den Heiligen Geist hat, kann nicht Herr Jesus sagen. Es ist nicht sein Herr. Wer den Geist hat, alleine der kann sagen Herr Jesus. Alleine der ist berechtigt zu sagen Herr, du bist mein Herr. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich, an den Sohn Gottes glaubt. Da war der Philippus unterwegs auf der Straße da nach Ägypten, nach Äthiopien, wo dann der Kämmerer aus dem äthiopischen Land dort fuhr und las in dem Jesaja und verstand nichts. Philippus läuft dem seinen Wagen her und fragt, verstehst du auch, was du da liest? Aber wie sollte ich, wenn mir es keiner erklärt? Er sprang auf den Wagen und erklärte es ihm. Angefangen im Alten Testament, bis hin zu der Kreuzigung, zur Auferstehung. Alles das hat er ihm erklärt. Da war der Kämmerer, der Finanzminister, sofort dabei. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Da fanden sie da einen Teich und dann fragte Philippus ihm, glaubst du das alles? Und er sagte, ja, ich glaube, dass dieser Christus der Sohn Gottes ist. Woher konnte er das glauben? Nur von der Überzeugungskraft des Philippus? Nein. Vom Geist Gottes, der in ihm Wohnung genommen hatte. Ich glaube, dass dieser Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wohin sollten wir gehen, sagt Petrus. Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus Gottes bist. Wer das glaubt von Herzen, der ist wiedergeboren, der hat den Heiligen Geist. Man braucht keine anderen Kennzeichen dafür. Es gibt noch andere, ja. Noch einige will ich aufführen. Dieser Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin, so dass ich in den Stürmen des Lebens genau weiß, was ich bin und wo ich hingehe. Es kamen mal zwei Mormonen zu uns auf Besuch, das war noch in der alten Heimat. Wir haben mit denen gesprochen und wollten mir immer unbedingt ihr Buch Mormon empfehlen, das sollte ich lesen. Das ist gut, das kann ich ja lesen, wenn das so wichtig ist. Kamen wir ins Gespräch über Glaubensdinge und da zieht man oft den Kürzeren. Damals noch, war ich noch jung im Glauben, Da weiß man nicht so viel, da sieht man den Kürzel. Die sind so geschult, die wissen auf alles eine Antwort. Auch bei den Zeugen Jehovas, die wissen auf alles eine Antwort. Da stehst du da. Dann habe ich gefragt, wisst ihr oder weißt du, dass du in den Himmel kommst? Ganz einfach kindlich gefragt. Weißt du, dass du in den Himmel kommst? Vielleicht und hoffen und wenn wir das und dies und jenes. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Da hatten sie nichts mehr drauf zu sagen. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Ist das auch eine Anmaßung? Darf man das sagen? Muss man da nicht auch sein Leben dagegen stellen? Wie sieht dein Leben aus und wenn und an? Aber nein, ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Weißt du das? Von Herzen, weißt du, dass du in den Himmel kommst? Ich weiß es. Nicht, weil ich es fühle, nicht, weil ich besonders gut sei und besonders starken Glauben hätte, weil es dort geschrieben steht, weiß ich es. Und der Geist Gottes bestätigt mir das. Das ist ein wichtiges Zeichen des Geistes Gottes in mir. Ein weiteres Zeichen, er lässt mich mehr und mehr die Wahrheit des Wortes Gottes erkennen, verstehen. Oh, so ist das. Nicht die Hälfte hat man mir gesagt. So ist es so, boah, gewaltig. Geist Gottes. Und er wirkt die Frucht des Geistes in mir. Frucht des Geistes nach Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Die Frucht des Geistes kann man nicht produzieren. Sie wächst und der Geist wirkt es, dass sie wächst. Und wodurch wächst sie? Auch nicht durch Studium und Seminare, sondern durch das gelebte Leben. Und das gelebte Leben, da meine ich das damit, so wie wir in der Reinigung leben, wächst die Frucht des Geistes. Wenn wir nicht in die Reinigung gehen, wächst sie nicht, bleibt sie stecken, bleibt sie grün. Die Frucht des Geistes. Die Gaben des Geistes können auch ein Zeichen sein, sind aber von außen gegeben. Und ohne die Frucht des Geistes ist die Anwendung der Gaben des Geistes, wie Apostel Paulus schreibt, sinnlos. Wenn ich hätte das und das und das und das, könnte das und das, hätte aber die Liebe nicht, wäre es umsonst. Die Gaben des Geistes ohne die Frucht des Geistes sind sinnlos. Die Gaben sind gegeben zum Wohle der Gemeinde. Wenn ich die einbringe, zum Wohle der Gemeinde, nicht für mich, dann ist es auch ein Zeichen, dass der Geist Gottes da wirkt. Ich bringe sie in der Gemeinde ein, zum Wohle von allen. Der Geist Gottes gibt mir Sündenerkenntnis, leitet mich zur Buße. Das ist wohl das Schwierigste, was er an mir zu vollbringen hat. Sündenerkenntnis hat man auch nicht aus eigenem Willen, aus eigenem Wunsch. Möchte man manchmal lieber zudecken. Aber der Geist, immer wieder. Ein sanftes Klopfen, nicht mit Hammer und Meißel. Ein sanftes Klopfen. Hier, hör mal, weißt du noch, da und da und da. Der Geist wirkt, ein sicheres Zeichen, dass der Geist wirkt, wenn er mich zur Sünde, zur Buße leitet. Zur Buße leitet. Und der Geist macht mich auch bereit zur echten Vergebung untereinander. Ohne den Geist Gottes kann man nicht vergeben. Da sagt man nur, entschuldige bitte. Oder ich entschuldige mich, dann tut man das selber machen, ich entschuldige mich. Nur mit dem Geist Gottes kann man vergeben, wie das Wort es meint. Ein sicheres Zeichen, wer vergeben kann, kann es nur durch den Geist Gottes. Und der Geist Gottes gibt ein Verlangen nach Gemeinde. Jeder, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, hat in sich das Verlangen nach Gemeinschaft mit anderen, mit Gleichgesinnten, mit solchen, die auf dem gleichen Wege sind. Das geht gar nicht anders. Man braucht es dann auch. Der Geist Gottes führt auch dann hin. Man könnte noch viel mehr anführen, was auch im Worte steht, was sichere Zeichen dafür sind, dass ein Mensch den Geist Gottes hat. Wenn du ihn hast, weißt du es. Und wenn du es nicht weißt, dann hast du ihn nicht. Klingt so einfach, ist aber so. Wenn du es weißt, hast du ihn. Wenn du es nicht weißt, hast du ihn nicht. Dann gib nicht Ruhe, bis du es weißt. Bis du die Gewissheit hast, jawohl, ich bin ein Kind Gottes geworden, der Geist Gottes wohnt in mir. In meinem Leben ist Pfingsten geworden. Der vierte und letzte Gedanke, was sagt der Geist der Gemeinde oder den Gemeinden? In Offenbarung 2, Vers 7 steht so ein Wort, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieses Wort kommt am Anfang der Offenbarung gleich 7-mal vor, und zwar in jedem der 7 Briefe an verschiedene Gemeinden in Kleinasien. Es hat also eine große Bedeutung. In jedem dieser Briefe steht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das muss etwas Besonderes für die Empfängergemeinden gewesen sein, und in jedem Brief wird auch ein anderer Schwerpunkt angesprochen. Aber der Geist, der kann nur dann reden, wenn wir mit einem offenen Herzen hören, auch als Gemeinde. Er kann nur reden, wenn wir mit einem offenen Herzen hören. Ich will hören. Und er redet dann vielleicht nur mit einem Punkt zu dir oder zu mir. Aus einer Predigt, einer Bibelarbeit, was immer es sein mag, einem Bibelstudium. Diese Sache, das hat mich jetzt getroffen. Da kannst du alles andere der Predigt vergessen. Darfst du auch, musst du auch. Und dich auf diesen Punkt konzentrieren. Das war für mich. Das hat der Geist gewirkt. Er kann nur reden, wenn wir mit offenem Herzen hören. Denn wenn wir hören, fängt Gott an zu reden. Und wenn wir gehorchen, fängt Gott an zu handeln. Noch einmal. Wenn wir hören, nicht nur mit den Ohren, das Herz hat auch noch Ohren. Wenn wir mit dem Herzen hören, fängt Gott an zu reden. Und wenn wir gehorchen, fängt Gott an zu handeln. Oh, das Handeln Gottes hängt von meinem Gehorsam ab und nicht von meinem inbrünstigen Beten. Ich sag's mal so platt daher. Hängt von meinem Gehorsam ab, dann fängt Gott an zu handeln. Grundsätzlich redet der Heilige Geist durch die Bibel als dem Wort Gottes. Das ist ganz klar. Und dabei benutzt er auch seine Boten, die das Wort Gottes weitergeben, darlegen in Lehre, in Unterweisung und Predigt. Auf diese Weise wird das Wort des erhöhten Christus vermittelt, wie es auch in den Briefen an die Gemeinden dort in Kleinasien geschrieben steht. Es wird vermittelt, es verdeutlicht alles, es wird zu Herzen gebracht und es wird die Umsetzung dessen bewirkt, was man dort gehört hat. Ganz persönlich und in der Gemeinde, ganz persönlich zu Hause im Kämmerlein und in der Gemeinde, in der Gemeinschaft aller. Wird das Wort des erhöhten Christus vermittelt, verdeutlicht, zu Herzen gebracht und die Umsetzung bewirkt. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. So steht es im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Überall, wo diese Verkündigung auf gleiche oder ähnliche Weise geschieht, wie bei der Pfingstpredigt des Petrus, wird es auch heute noch dieselbe Wirkung haben wie damals. Und diese Pfingstpredigt war eine deutliche Predigt an die Juden, die ja eigentlich alles wussten vom Alten Testament her. Es wird die Wirkung haben, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Diese Frage ist so wichtig, was sollen wir tun, was soll ich tun? Wenn die Botschaft, die Predigt gesessen hat und ich saß da in einer Evangelisation und der Prediger, das war ein Prediger, der kam ursprünglich aus der Wiener Unterwelt zum Glauben und hat dann Bibelschule besucht und war dort am Predigen. Der hat zugeschlagen, das hat nur so gekracht. Und ich sitze da und denke, der spricht nur zu mir. Woher weiß der mein Leben? Als das rum war in mir, war genau diese Frage, was soll ich tun? Der rief auf, nach vorne zu kommen. Ich saß da unter all den Leuten, die wissen, was Evangelisation ist, das wusste ich ja gar nicht. Ich denke, die gucken jetzt alle nach mir, wenn ich nach vorne gehe. Wenn die Frage kommt, wenn diese Botschaft gewesen ist und diese Frage kommt, was sollen wir tun, dann wirst du gehen und ich ging nach vorne. War mir den anderen Leuten alles egal. Und dann hat er mit mir Tacheles geredet. In seinem Wohnwagen neben dem Zelt dort. Wow. Dann sagt er mir, aus deinem Ort, wo du herkommst, da gehst du jetzt dann in die landeskirchliche Gemeinschaft. Sag ich, nein, da gehe ich nicht hin. Da gehört man dazu oder gehört nicht dazu. Ich gehöre nicht zu dieser Gemeinschaft. Dem Ort, da weiß ja jeder von jedem, was da ist. Die gehören dazu und die nicht. Da soll ich jetzt hingehen? Nee. Wenn das Wort trifft, dann wirst du Wege gehen, die du vorher nicht gekannt hast und nicht gehen wolltest. Irgendwann mal bin ich dann mit meiner Frau mitgegangen. Heimlich, so fast heimlich, ein Novemberabend war das wohl, so Stunde gegangen. Im Nebel, wo es nicht so gesehen wird, da rein, hinten hingesetzt und gleich wieder raus. Sie kann es bestätigen. Wenn das Wort trifft, was sollen wir tun? Und dann wirst du tun. Da kannst du nicht mehr anders, da wirst du tun. Aber das Wort war hier eine gewaltige Predigt des Petrus, wo sie das fragten. Und wie ich schon sagte, wenn das heute noch geschieht, werden auch heute noch Menschen hinzugetan zur Gemeinde, die da gerettet wurden. Sie werden hinzugetan, die da gerettet wurden. Sie werden gerettet und dann werden sie hinzugetan zur Gemeinde. So ist das Handeln Gottes. Und so wünsche ich dir, dass du es auch erfahren hast. Ich habe es erfahren. Ich weiß auch, wie das Leben dann auszusehen hätte und doch nicht deckungsgleich wird mit dem, was man lebt. Das weiß ich auch. Ich weiß aber auch, dass der Geist Gottes immer wieder ruft. Komm, komm heraus. Komm, ich helfe dir, ich führe dich, ich bringe dich wieder zurecht. Pfingsten. Der Geburtstag der Gemeinde Jesu auf Erden. Ein Geburtstag, der nichts von seiner Bedeutsamkeit verloren hat. Überhaupt nichts. Es ist eigentlich der größte Feiertag der Gemeinde, als der Geburtstag der Gemeinde ist. Wir haben andere Feiertage, die wir meinen, die seien die größten. Ich behaupte mal, das ist der größte Feiertag der Gemeinde. Wenn das nicht geschehen wäre, wären wir nicht hier. Wir wären nicht zusammengekommen. Keiner von uns hätte den Geist Gottes. Ging ja gar nicht, heilsgeschichtlich, ich weiß. Aber es ist geschehen und wir sind Teil davon und kommen deswegen zusammen. Und dieser Geburtstag gibt immer wieder neu Anlass zur Freude und zugleich Anlass zum Nachdenken. Wo stehe ich? Und ich wünsche, dass wir alle diese Gewissheit in uns haben. In meinem Leben ist Pfingsten geworden. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich danke dafür, dass der Geist mir das bestätigt. Amen.